Das Problem war ja nicht ich, das waren ja immer die anderen. Ich will etwas finden, was ich gar nicht suche, was es gar nicht gibt. Ich merke gerade, dass es dann nur um mich geht. Sie hat so zu sein, wie ich das möchte. Sie darf sich zum Beispiel nicht die Haare schneiden, wenn ich das nicht möchte, sondern... Also ich möchte zumindest um Rat gefragt werden. Es ist egal, bei welcher Entscheidung. Ich versuche immer, die Kontrolle zu behalten. Ich kontrolliere, wie Leute mit mir umgehen. Ich kontrolliere alles um mich rum, damit mir sowas wie früher nie wieder passiert. Jede Beziehung, die ich anfange, ist zum Scheitern verurteilt. Es kommt darauf an, wie sehr ich unter der Trennung gelitten habe. Man kann schon sagen, dass ich nach allerspätestens 2 Wochen mich auf die Suche begebe. Natürlich gab es auch Frauen, die anfangs Nein gesagt haben. Und da habe ich mich so ins Zeug gelegt, und dass die letztendlich keine andere Wahl hatten. Da ist nichts von bewusst. Ob ich nun Laufbombing mache, ob ich emotionaler presse, das ist alles nicht bewusst. Das läuft vollkommen automatisiert ab. Ich glaube, ich definiere mich über Beziehungen, und wenn irgendwas auseinandergeht, dann fühle ich mich hundeelend und deswegen auf Biegen und Brechen, ob das nun die alte ist oder eine neue oder irgendwer, das ist vollkommen egal. Hauptsache, ich bin emotional wieder so weit ausgeglichen, dass man zumindest erstmal wieder ein bisschen Ruhe hat. Ich kann es mit mir selber nur ganz schwer aushalten. Eigentlich tut sich jede Frau einen Gefallen daran, wenn sie mich blockiert. Ich habe immer gewusst, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, das schon. Ich bin, glaube ich, Narzisst, wie am Buche steht. Im Grunde genommen sind wir, oder ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich für alle spreche, ein kleines Kind, was einfach nur eine Fassade aufgelegt hat oder eine Maske aufgesetzt hat. Solange ich nicht eine Therapie mache und mit mir selber im Reinen bin, wird auch das mit einer Beziehung niemals funktionieren, und ich weiß nicht, ob eine Beziehung überhaupt jemals funktionieren wird. Es dreht sich eigentlich immer alles nur um mich. Und das ist anstrengend, dafür zu sorgen, dass man auch immer das alles sich nur um einen dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Doppelfolge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und ich bin Coach und Beraterin für Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Diese und die kommende Episode unterscheiden sich von den bisherigen Folgen, in denen vor allem Frauen von ihren toxischen Beziehungen berichtet haben. Wir haben zudem hören können, wie es ist, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem sich die Eltern in erster Linie um sich selbst drehen und Abwertung an der Tagesordnung stand. Was in diesen Geschichten immer wieder auftaucht, ist der tief verwurzelte Glaube der Betroffenen, ihren Partner verändern zu können, sodass er sie wieder liebt wie am ersten Tag. Viele hoffen auch, dass sie durch noch mehr Anpassung und Anstrengung erreichen können, die Beziehung dann zu retten. Ganz selten jedoch ist das möglich mit Menschen, die einen narzisstischen Persönlichkeitsstil oder gar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, über sich selbst und ihre Beziehungen zu sprechen und sie vielleicht auch mal zu fragen, ob es denn überhaupt möglich ist, die Beziehung zu verändern oder zu retten. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass sich Richard bereit erklärt hat, mir im Interview einen Einblick hinter seine Fassade zu gewähren. Richard bezeichnet sich selbst als Narzisst, wie er im Buche steht. Und erst in den vergangenen Wochen und Monaten hat er begonnen zu verstehen, was das wirklich bedeutet. In der zweiten Folge mit ihm werden wir uns eingehend mit seiner aktuellen On-Off-Beziehung mit Paula befassen, die sich ganz grundlegend von seinen früheren Beziehungen unterscheidet. Aber in dieser ersten Episode sprechen wir zunächst über seine früheren Beziehungen, über sein Aufwachsen in einem von Unsicherheit geprägten Elternhaus, einem Zuhause, in dem Alkoholmissbrauch, Gewalt, Untreue und Misshandlung an der Tagesordnung waren. Richard wuchs in einer Umgebung auf, in der er keinerlei Kontrolle hatte und keine sichere Bindung zu einer Bezugsperson aufbauen konnte. Wie wir wissen, entsteht Narzissmus aus einem Zusammenspiel genetischer und sozialer Faktoren. Und dass sein Elternhaus kein sicherer Ort für ein Kind war, wird schnell deutlich. Diese traumatischen Erlebnisse haben Richard geprägt und ihn möglicherweise gemeinsam mit einer genetischen Veranlagung zu dem Menschen gemacht, der er heute ist. Wie er selbst sagt, ist er immer noch ein Kind, das nach außen hin eine Maske aufsetzt, eine Fassade zeigt, hinter die niemals jemand blicken darf. Zumindest bisher. Richards Beziehung zu Paula hat ihn alles gekostet. Es stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum, die beide womöglich vor Gericht bringen werden. Wir haben uns darauf geeinigt, im Podcast keine weiteren Details dazu preiszugeben. Richard steht zudem vor dem Verlust seiner Wohnung und er hatte kürzlich einen beruflichen Neustart, allerdings inzwischen schon wieder seinen Job verloren. Und obwohl Paula sich von ihm getrennt hat, kann er sie nicht loslassen und er schwankt zwischen Hoffnung und dem Wunsch nach Vergeltung. In seiner aktuellen Krise zeigt er eine seltene Einsichtsfähigkeit, die es ermöglicht hat, dieses Interview zu führen. Denn üblicherweise sprechen narzisstische Menschen nicht in dieser Weise darüber, was es bedeutet, narzisstisch zu sein und was in ihnen vorgeht. Daher danke ich Richard sehr dafür, dass er sich zu diesem Interview bereit erklärt hat. Ich hoffe, diese Folge mit Richard gibt euch wertvolle Einblicke und jetzt starten wir in das Interview. Die erste Frage, die ich Richard im Verlauf unseres Gesprächs gestellt habe, ist, wie er aufgewachsen ist und ob er glaubt, dass die Erfahrungen aus seiner Kindheit in irgendeiner Form damit zusammenhängen, wie er Beziehungen heute erlebt.
Also meine Kindheit hat mich definitiv geprägt. Ich bin bei Alkoholikern aufgewachsen mit sehr viel Gewalt, mit sehr viel Kontrolle. Ich habe eigentlich als Kind immer ums Überleben gekämpft und habe viele Menschen gesehen, die gestorben sind, die mich verlassen haben mit sehr viel Gewalt.
Wie kann ich mir so den Alltag in deiner Familie vorstellen?
Immer betrunken, viel Geschrei, viele Schläge und keine Zärtlichkeiten oder liebe Worte. Es drehte sich eigentlich immer nur alles um Alkohol. Wie kann man Alkohol beschaffen? Oder irgendwelche besoffenen Freunde von meinen Eltern, die bei uns rumgehangen haben und sich geschlagen haben.
Waren das beide Eltern? Also beide haben getrunken?
Ja. Anfangs ja. Mein Vater hat dann eine Alkoholtherapie gemacht, also eine Langzeittherapie. Der hat es dann auch geschafft, bis vor 3 Jahren. Ist wieder rückfällig und jetzt noch schlimmer als damals.
Wie hast du dich als Kind gefühlt in dieser Familie?
Verloren, klein, nicht gesehen. Wie eine außenstehende Person, die damit gar nichts zu tun hat.
Was hättest du dir gewünscht?
Liebe.
Wie hätte sich die zeigen sollen oder zeigen können?
Nicht schlagen, nicht runtermachen, keine Kontrolle. Fordern, eingehen, zuhören und kein Alkohol.
Wie hast du dich dann weiterentwickelt? Also was hat das mit dir gemacht als Jugendlicher, junger Erwachsener?
Ich habe eigentlich immer versucht, mich aus diesem Kreis zu entziehen und habe eigentlich immer versucht, rauszufinden, wer ich selber bin und wollte oder habe immer genau gewusst, was ich nicht wollte und zwar so werden oder mit Alkohol oder sonstiges. Aber das ist sehr schwer dagegen anzugehen und da überhaupt rauszukommen.
Ich hatte ja eingangs auch noch gefragt, ob du das Gefühl hast, dass das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, sich darauf ausgewirkt hat, wie du als Erwachsener Beziehungen führst.
Hätte ich als Kind nicht das erlebt, wäre ich heute ein anderer Mensch. Definitiv.
Was denkst du, wäre anders?
Ich wüsste, wie man Beziehungen richtig gestalten kann. Ich meine, es kam nicht nur dazu, diese ganze Gewalt und dieser Alkohol und so, sondern meine Mutter ist laufend fremdgegangen. Es wurden Affären vor den Augen der Kindern geführt. Wir Kinder waren damit involviert. Wir durften natürlich dem Vater nichts sagen, aber wir haben nie beigebracht gekriegt, wie eine richtige Beziehung funktioniert oder wie wir als Menschen zu funktionieren haben.
Also es gab auch noch Geschwister.
Ja, ich habe noch eine Halbschwester.
Was würdest du denn sagen, wie du selbst in den letzten Jahren Beziehungen geführt hast?
Katastrophal. Manipulativ. Kontrollsüchtig. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Kindheit zusammen, weil ich nichts unter Kontrolle hatte und als Erwachsener gehe ich dazu über, dass ich alles unter Kontrolle haben muss. Ich muss bestimmen, wie das abläuft, weil früher über mich andere bestimmt haben, wie es abläuft.
Jetzt hast du uns ja so ein bisschen schon mal mitgenommen in deine Kindheit und welche Verhaltensmuster da eine Rolle gespielt haben. Wenn wir jetzt mal an deine früheren Beziehungen denken, also die vor der aktuellen, über die wir gleich noch sprechen werden, vor Paula, gab es da so eine Art typischen Ablauf, wie Beziehungen verlaufen sind bei dir?
Eigentlich war es früher immer so, dass am Anfang war ich total verliebt, es gab keine andere Frau, es war das Beste überhaupt und irgendwann war das weg. Es war einfach weg.
Wie kann ich mir das vorstellen, von heute auf morgen?
Von heute auf morgen. Manchmal steht man den nächsten Tag auf, Tag vorher war man total verliebt, es gibt nichts Besseres, es ist die Traumfrau überhaupt und am nächsten Tag steht man auf und denkt, ach nee, doch nicht.
Und ist da in der Zwischenzeit was passiert? Also gibt es dann einen Triggermoment oder einen Auslöser dafür?
Also es ist nicht berechenbar. Es kann jederzeit auftreten. Es kann nach 2 Monaten auftreten. Es kann nach 2 Tagen auftreten. Und bewusste Trigger gibt es da nicht. Es ist dann einfach so, wie es ist. Und man hinterfragt das auch nicht, weil es einfach so ist.
Also du gehst ernsthaft ins Bett und denkst, das ist die Liebe meines Lebens und stehst morgens auf.
Das ist mir schon passiert.
Und das ist sie nicht.
Ja, das ist mir schon passiert. Ich habe Gespräche mit der Frau geführt und die Frau hat mich dann irgendwie anders angeguckt oder sonstiges. Anders. Ich hatte das Gefühl, irgendwas ist anders. Und das hat mir dann schon gereicht, um alles in Frage zu stellen. Alles war weg.
Und dann? Wie geht's dann weiter?
Schwierig. Also entweder ich begebe mich auf die Suche, um das wieder zu finden, was ich ja eigentlich immer haben will. Oder ich versuche das dann so lange zu sabotieren, bis die Frau sich trennt. Weil ich selber trenne mich nämlich. Ich habe mich einmal, ein einziges Mal habe ich mich getrennt. Und das aber auch nur, weil ich eine andere hatte.
Wie kann ich mir das vorstellen? Lass uns mal beide Varianten durchspielen. Du sagst, entweder du begibst dich auf die Suche oder du sabotierst. Wie sieht das aus, wenn du dich auf die Suche begibst? Was machst du konkret?
Wenn ich mich auf die Suche begebe, gehe ich wieder auf irgendwelche Online-Dating-Profile, weil meine Frauen suche ich mir grundsätzlich in Online-Datings und fange dann an, mir einfach eine neue zu suchen, die mir das wiedergibt, was ich bei der anderen gerade vermisse. Und das ist vielleicht Aufmerksamkeit oder, und wenn es irgendwelche Smileys sind oder sonstiges, einfach, dass ich wieder ein gutes Gefühl habe. Das brauche ich in dem Moment. Und wenn ich anfange zu sabotieren, dann ist das, indem ich mich praktisch unsichtbar mache. Ich antworte nur noch ganz spärlich oder wenn ich überhaupt noch antworte oder ich fange an, pampig zu werden oder patzig. Und wenn derjenige dann so reagiert, warum bist du dann so pampig, dann habe ich einen Grund, dass ich noch pampiger werden kann. Einfach, weil der mir gerade den Grund dafür geliefert hat. Also,
und dann schaukelt sich das hoch.
Dann schaukelt sich das hoch und es eskaliert oder ich bin komplett unsichtbar und weg.
Und ist das dann in der Absicht, das so unerträglich zu machen, dass die Partnerin dann irgendwann sagt, okay, das mache ich nicht mehr mit, ich steige hier aus?
Nein, das ist, um es mir selber erträglicher zu machen, dass ich mich selber nicht stellen muss, sondern dass ich ein reines Gewissen habe. Ich habe mich ja nicht getrennt und ich stelle mich der Verantwortung nicht, sondern ich wähle dann lieber den Weg, mich unsichtbar zu machen, weil ich mich so der Verantwortung nicht stellen muss.
Ich könnte mir vorstellen, dass das dann, wenn das dein typisches Beziehungsmuster ist, auch relativ häufig schon passiert ist.
Jetzt, wo ich älter geworden bin, nicht mehr ganz so drastisch, aber früher war das gang und gäbe und manchmal auch mit vielen gleichzeitig, weil ich immer auf der Suche war nach dieser bestimmten Frau, die ich natürlich so nie finden werde.
Was müsste die haben?
Kann ich nicht sagen.
Okay, also du suchst etwas.
Ich suche etwas, was ich gar nicht. Ich will etwas finden, was ich gar nicht suche, was es gar nicht gibt. Und ich habe halt schon alle Varianten ausprobiert. Ich habe liebevolle Frauen gehabt, da habe ich mir gedacht, sei doch mal ein bisschen zickiger. Wenn ich zickige Frauen hatte, dachte ich, sei doch mal ein bisschen liebevoller. Also ich habe mir immer Gründe gesucht, warum genau die das nicht sein kann.
Du hast aber ja eben auch gesagt, du liebst diese Frauen.
Ja.
Und wachst morgens auf und es ist vorbei. Also du hast wirklich das Gefühl von Liebe.
Jetzt, wo ich älter geworden bin, ja. Ich glaube, früher weiß ich nicht, ob ich da Liebe empfunden habe. Da war ich auf jeden Fall schwer verliebt. Aber jetzt, wo ich älter geworden bin, doch. Das ist dann meine Definition von Liebe. Jeder definiert Liebe anders. Und für mich ist das, was ich dann gerade empfinde.
Woran merkst du, dass es Liebe ist?
Wenn ich mich bei dem anderen wohlfühle, wenn ich so sein kann, wie ich bin, wenn ich sagen kann, was ich will, wenn ich mich verhalten kann, wie ich will. Und ich merke gerade, dass es dann nur um mich geht. Also ich gehe ja gar nicht drauf ein, was... Ich sage überhaupt nicht, ja, sie kann sein, wie sie ist oder will oder wie auch immer, sondern es geht nur um mich.
Kann sie sein, wie sie will?
Nein. Sie hat so zu sein, wie ich das möchte. Sie kann Sachen unternehmen, zum Beispiel mit Freundinnen, wenn ich das möchte. Sie darf sich zum Beispiel nicht die Haare schneiden, wenn ich das nicht möchte, sondern, also ich möchte zumindest um Rat gefragt werden. Fändest du das gut? Wenn ich sage nein, dann ist nein.
Und wenn sie es doch macht, ist die Liebe weg?
Ist, glaube ich, so noch nicht passiert.
Okay. Also sie haben sich dran gehalten an die Vorgaben. Das ist ja schon ein Stück weit auch manipulativ, wie du agierst in der Beziehung.
Ja.
Ist das bewusst oder passiert das einfach so?
Nein, das ist nicht bewusst.
Kannst du uns mal vielleicht in 1 oder 2 Beispiele mitnehmen?
Eine Frau möchte unbedingt irgendwo hin oder möchte irgendwas machen oder sonstiges und ich versuche sie dann so in die Richtung zu lenken, weil ich das nämlich nicht möchte und versuche ihr Gründe zu erklären, warum das nicht gut ist oder warum das für uns vor allen Dingen auch nicht gut ist, weil sie möchte ja nicht, dass es mit uns nach hinten losgeht. Also Ich versuche, es ist schwierig jetzt, sich an irgendeinem Beispiel festzumachen. Also es ist egal, bei welcher Entscheidung. Ich versuche immer, die Kontrolle zu behalten. Also, aber nicht böswillig. Also ich mache das nicht mit Gewalt oder ich mache das mit Schreien oder sowas, sondern ich versuche das erstmal mit charmanter Art und Weise.
Und kannst du für dich erkennen, warum das so wichtig für dich ist, dass du die Kontrolle darüber hast?
Ich kann nur meine Vermutung aufstellen. Meine Vermutung ist, dass ich so groß geworden bin, dass ich über nichts Kontrolle hatte. Ich habe mir das alles nicht ausgesucht. Ich hätte über vieles gerne Kontrolle gehabt, das hatte ich nicht. Und ich glaube, als Erwachsener, jetzt bin ich groß genug, jetzt bin ich erwachsen genug, um zu sagen, ich kontrolliere, was in meinem Leben abläuft. Ich kontrolliere, wie Leute mit mir umgehen. Ich kontrolliere alles um mich rum, damit mir sowas wie früher nie wieder passiert.
Also ist das letztendlich die Angst, wieder hilflos zu sein. Und wenn eine der Partnerinnen dir dieses Gefühl gibt, dass du nicht die Kontrolle hast, also dass du hilflos bist, was passiert dann?
Dann gehe ich dazu über, was ich als Kind auch nie durfte. Ich durfte nie Emotionen zeigen, ich durfte nie sauer werden, ich durfte mich nie auflehnen. Und genau das passiert als Erwachsener, dass ich mich dann auflehne. Ich werde sauer, ich werde sehr schnell sauer. Vor allen Dingen, wenn ich meinen Willen nicht kriege oder wenn man Kritik an mir ausübt, dann.
Wie äußert sich das?
Ich versuche den anderen in Grund und Boden zu reden und ich werde lauter. Und durch meine Statur und meine Größe reicht das dann meist schon aus, dass viele Menschen dann einfach eingeschüchtert wirken. Das ist dann gar nicht mein Ziel, dass ich irgendwem Angst machen will oder eingeschüchtert, irgendwen einschüchtern möchte, sondern einfach mein Ziel ist, meine Grenzen abzustecken, die eigentlich total sinnlos sind.
Das heißt, man kann mit dir nicht, also wenn dir das Thema irgendwie wichtig ist, in eine Diskussion gehen, ohne dass du weißt, wie es endet, sondern es kann nur so enden, dass du gewinnst.
Kann durchaus auch Kompromisse eingehen, aber die Kompromisse sind dann meist so, dass ich mit diesen Kompromissen auch einverstanden bin. Das heißt, ich muss weitestgehend davon überzeugt sein und dann ja, ansonsten muss das leider so laufen, wie ich das möchte.
Das heißt, es gibt ja eigentlich auch eine gewisse Form von Machtgefälle in diesen Beziehungen, in diesen Paarbeziehungen. Also letztendlich hast du alle Fäden in der Hand.
Ja, zumindest möchte ich das Gefühl haben, dass ich die Fäden in der Hand habe. Ob es letztendlich so ist, weiß ich es nicht. Aber ja.
Also eine Partnerin hat nie die Chance, auf Augenhöhe mit dir zu sein.
Schwierig. Also mit. Doch, wenn die Frau sich mir anpasst, zum Beispiel was mir gefällt und damit kommt, wenn sie mir. Kann es nicht sagen, keine Ahnung.
Sie ist nicht gleichberechtigt. Sie kann nicht die Entscheidung genauso treffen, wie du sie treffen kannst. Sie kann ja nicht mal entscheiden, ob sie sich die Haare schneiden will.
Doch, das kann sie entscheiden.
Wenn
Aber
dir die Frisur gefällt.
genau.
Ja. Ist das denn nicht, also ich frage mich die ganze Zeit, ist das denn nicht, also von vornherein ist ja klar, du sagst, wo es lang geht. Und wenn nicht, dann gibt es Ärger, du suchst dir eine andere oder du wirst unausstehlich, bis sie geht. Das ist ja zum Scheitern verurteilt eigentlich, von Anfang an, oder?
Jede Beziehung, die ich anfange, ist zum Scheitern verurteilt. Aber nicht von meiner Seite aus. Von mir aus ist es immer diejenige.
Also du hast jedes Mal die Hoffnung, dieses Mal ist es anders. Dieses Mal ist es wirklich echt.
Ja, und das glaube ich auch wirklich, weil wenn ich mit Freunden drüber spreche und wieder sage, ich habe wieder eine neue und diesmal ist aber, und dann sagen die, ja, nee, denk mal an die letzten und das ist doch, nee, mach dir doch nichts vor und ich versuche das zu rechtfertigen. Doch, diesmal ist wirklich, es läuft viel besser und es ist alles ganz toll und schön. Und letztendlich, wenn die Beziehung dann den Bach runtergeht, sagen die Freunde immer, ja, habe ich ja gesagt. Und ich bin dann ganz reumütig und sage, hast du. Ja, stimmt.
Wie lange dauert das nach einer Beziehung, bis du eine neue Beziehung eingehst?
Es kommt darauf an, wie sehr ich unter der Trennung gelitten habe, aber man kann schon sagen, dass ich nach allerspätestens 2 Wochen mich auf die Suche begebe.
Warum?
Weil ich unter jeder Trennung leide und ich diese negativen Emotionen irgendwie loswerden will und das schaffe ich nicht, indem ich mich auf mich selber konzentriere, sondern das schaffe ich, indem ich dieses Gefühl, was ich am Anfang wieder habe, wieder hervorrufe und das geht nur, indem ich eine neue Frau kennenlerne und das funktioniert auch immer genauso.
Hast du eine Idee, wie viele Partnerschaften du bisher schon hattest?
25, 30.
Also 25, 30 Frauen, die ernsthaft mit dir in einer Beziehung waren.
Ja, es könnten noch mehr sein, wenn ich die mit einbeziehe, die gedacht haben, sie sind in einer Beziehung, aber ich habe nur ein falsches Spiel getrieben. Das war in der Jugend, war das, oder auch im jungen Erwachsenenalter war das viel, dass ich Frauen was weiß gemacht habe und habe aber nebenbei, kann man das dann Beziehungen nennen? Nein.
Warum hast du das gemacht?
Ich brauchte einfach Selbstbestätigung, mir zu zeigen, wenn ich eine haben will, kriege ich die auch und so war es auch immer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich einer hinterher war und die mich dann abgewiesen hat und dass es dann auch so geblieben ist.
Also keine einzige Frau, die du wolltest, hat Nein zu dir gesagt.
Kann ich mich nicht dran erinnern, nein.
Das ist ja eigentlich wahrscheinlich erstmal ein ganz gutes Gefühl.
Ja, bringt mir noch nichts.
Ja, aber das ist immer wieder drauf angelegt.
Ja, weil natürlich gab es auch Frauen, die anfangs Nein gesagt haben. Und da habe ich mich so ins Zeug gelegt und dass die letztendlich keine andere Wahl hatten.
Ist das, also wenn du sagst, ins Zeug gelegt, könnte man das mit diesem Begriff Lovebombing beschreiben?
Das schon, aber ich finde den Begriff Lovebombing finde ich ein bisschen zu inflationär benutzt. Also ich meine das wirklich ernst. Ich sage jetzt nicht, ich musste jetzt 1000 Herzchen schicken und ich muss die umgarnen oder sonstiges, sondern ich meine das wirklich ernst. Alles, was ich schreibe, jedes einzelne Wort, natürlich weiß ich auch gewisse Dinge, die sie hören möchte, die sage ich auch, aber jedes Wort, jedes einzelne Wort davon ist ernst gemeint.
Es kann aber sein, dass es morgen, wenn du aufwachst, nicht mehr ernst gemeint ist.
Nicht in der Anfangszeit, wenn ich sie noch nicht habe, dann nicht, nein.
Und du hast gesagt, nach 2 Wochen, also spätestens 2 Wochen nach einer Trennung, gehst du wieder auf die Jagd.
Maximal, ja.
Passiert es auch, dass du noch in einer Beziehung bist und mit anderen Frauen was anfängst? Oder anders gefragt, bist du der Partnerin, mit der du zusammen bist, treu in der Beziehung?
Im Jugend- und frühen Erwachsenenalter nein. Jetzt als Erwachsener kommt es auf die Frau drauf an.
Was heißt das? Also welchen Frauen bist du treu und welchen nicht?
Also ich war schon mal verheiratet, meiner Frau bin ich die ganze Zeit treu gewesen, meiner Ex-Frau. Und die beiden letzten Beziehungen, die waren ziemlich schlecht. Und da bin ich komischerweise, gerade da, wo es nicht schlecht oder wo es schlecht lief, da bin ich nie fremdgegangen. Also eigentlich.
Also die guten Beziehungen sabotierst du durch Fremdgehen.
Ja, aber durch Heimliches. Also ich gehe nie zu der Frau dann hin und sage, dass ich fremdgegangen bin oder sonstiges. Also was ich bei meiner Ex-Frau vielleicht gemacht habe, ich habe hinter ihrem Rücken vielleicht auch mal mit ein oder zwei anderen geschrieben, aber nicht so, dass ich auf der Suche gewesen bin oder auf irgendwelchen Dating-Profilen war oder sonstiges. Das habe ich nicht gemacht, sondern vielleicht mit irgendwelchen Freundinnen, wo ich mir wieder ein bisschen Bestätigung holen musste oder sonstiges. Aber physisch fremdgegangen bin ich gar nicht.
Was heißt das, Bestätigung holen? Also was passiert dann in diesen Chats?
Kann ich nicht sagen. Also ich glaube, es geht auch darum zu merken, wenn man dann irgendeine Frau anschreibt, dann am Anfang kriegt man vielleicht nur einen Satz als Antwort und irgendwann merkt man, wenn man länger wieder geschrieben hat, dass die Frauen wieder mehr Zeit investieren und länger mit einem schreiben. Also wieder einem, es geht also um Aufmerksamkeit, mehr geht es nicht, um Aufmerksamkeit.
Also auch nicht, dass sie sagt, dass sie dich begehrt oder dass sie sich was mit dir vorstellen könnte, sondern einfach nur, dass sie antwortet und...
Aufmerksamkeit. Ob sie mich begehrt oder ob, das ist mir vollkommen egal, weil ich in den letzten Beziehungen als Erwachsener eigentlich immer loyal gewesen bin. Also da wäre ich nirgendwo hingefahren oder das hätte ich nicht gemacht.
Ich weiß noch aus dem Vorgespräch, dass du gesagt hast, dass du in Beziehungen auch die Grenzen austestest. Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, an mir selber ist mir das gar nicht aufgefallen. Das ist mir in der letzten Beziehung aufgefallen, dass sie halt sehr ihre Grenzen getestet hat und hat diese Grenzen immer weiter überschritten und ich dann für mich ein bisschen reflektieren konnte und sehen konnte, ich mache das ja eigentlich ganz genauso und ich habe das schon immer so gemacht. Daran ist mir das erst aufgefallen. Aber dass ich bewusst Grenzen, die gesetzt werden, Ja, doch.
Doch, bewusst?
Nee, bewusst nicht, aber ich übergehe auch Grenzen.
Welche Art von Grenzen sind das?
Zum Beispiel, wenn in der Diskussion die Frau sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr zu sprechen, dann jeder, glaube ich, jeder andere Mensch würde sagen, ich beachte die Grenze jetzt und wir lassen uns erstmal eine Stunde in Ruhe und ich versuche dann mit Argumenten und so lange weiter darauf einzureden, A, bis es entweder eskaliert oder B, bis ich meinen Willen gekriegt habe, aber Grenzen akzeptieren. Nee.
Warum nicht?
Außer eine einzige Grenze. Wenn es zum Sex kommen sollte und die Frau sagt nein, dann ist definitiv nein. Also da gibt es das. Nein.
Das ist auch aus der Kindheit ein Thema von bei dir, oder? Aber alle anderen Grenzen würdest du nehmen.
Ich glaube, das ist situationsbezogen, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde ich nur sagen, dass diese sexuelle Grenze ist die einzige, die ich niemals, und also die körperliche Gewalt, das sind die einzigen Grenzen, die ich nie überschreiten würde.
Also, es ist dir jetzt im Moment bewusst, aber in dem Moment, wo du diese Grenzen überschreitest, nicht. Es ist nicht absichtlich
Nein.
und es ist nicht, dass du denkst, aha, sie zieht da eine Grenze, da wollen wir doch mal gucken, ob sie die auch ernst meint oder ob ich da irgendwie drüber komme.
Nein, das ist also nicht so, dass ich das bewusst mache und ich denke auch nicht drüber nach und spiele irgendwelche Spielchen und denke, ah, jetzt hat sie die Grenze gesetzt, jetzt wollen wir mal sehen. Das ist alles komplett unbewusst. Da ist so nichts von wirklich Absicht.
Du hast ja eben auch gesagt, du sabotierst die Beziehungen mitunter. Also wenn du an diesen Punkt kommst, wo du feststellst, die Liebe ist weg, dann fängst du an, das zu sabotieren, bis irgendwann die Partnerin das beendet, weil du beendest nicht, sondern sie muss das tun. Wie fühlst du dich denn, wenn es dann zu diesem Punkt kommt, wenn die Frau dann sagt, Richard, ich mach Schluss,
Ganz schlimm.
obwohl du es drauf angelegt hast?
Ja, das ist ein Widerspruch, glaube ich. Aber auch wenn ich es drauf angelegt habe und auch wenn es absehbar war und auch wenn ich es eigentlich gewollt habe, es kam schon oft in Beziehungen vor, dass ich mir dann gedacht habe, boah, irgendwie nervt mich das hier alles und ich habe auch auf Zusammenleben keinen Bock mehr und so. Wäre das jetzt nicht schön, wieder alleine zu wohnen, in einer eigenen Wohnung und richtig vorm PC rumzugammeln oder sonstiges? Wenn es dann aber soweit ist und dieser Moment wirklich eingetreten ist, ist es nicht zum Aushalten. Also ich mache mir auch selber was vor.
Versuchst du dann die Frau zurückzubekommen? Wie?
Unbewusst, indem ich ihr genau das sage, was mir durch den Kopf geht, weil für mich ist dann, ich fühle mich dann abgelehnt, also fängt das wieder von vorne an, dass ich anfange mit entweder positive Erinnerungen hervorrufen, mit irgendwelchen Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, die schön waren, oder irgendwelche Fotos schicken aus schönen Zeiten, oder indem ich vielleicht auch sage, ja, ich weiß, ich habe da Probleme, aber ich werde das angehen. Und das meine ich dann auch wirklich alles ernst. Ich belüge mich da selber. Also, es geht dann, glaube ich, wieder in diese, wo die Leute immer sagen, Lovebombing-Phase, da geht es wieder drauf zu, aber nicht mit dem Hintergedanken, ich muss sie jetzt irgendwie wieder rumkriegen, sondern ich fühle mich dann so hundeelend, dass ich mich so drauf fixiere, ihr wieder die schönen Dinge zu sagen, außer ich merke ab einem bestimmten Zeitpunkt, das klappt nicht mehr, der Zug ist abgefahren.
Und dann?
Dann wende ich mich ab und wer Neues kriegt die Aufmerksamkeit.
Okay. Hast du in deinen früheren Beziehungen deine Partnerinnen abgewertet, also verbal?
Ja, mit Sicherheit, aber ich kann jetzt irgendwie keine Beispiele nennen, aber ja, dass ich vielleicht mal gesagt habe, ja, mit dir hält ja sowieso kein anderer aus oder mach mal das und das, weil ich bin ja sowieso der Einzige, der mir klarkommt, versuche erstmal so einen Idioten zu finden, der dich so liebt, wie ich das tue. Also das ist ja auch schon eine Abwertung und ja, doch. Aber nie, dass ich irgendwie Frauen gesagt habe, du bist hässlich oder du bist fett oder keine Ahnung. Das habe ich also nie auf so einer persönlichen Ebene, sondern immer so, dass ich mich drüber gestellt habe. Aber da gab es halt auch Grenzen.
Ist das in dem Moment, ist dir das dann bewusst?
Nein. Alles. Da ist nichts von bewusst. Ob ich nun Laufbombing mache, ob ich emotional erpresse, ob ich. Das ist alles nicht bewusst. Das läuft vollkommen automatisiert ab.
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass in dir drin dann gefühlsmäßig so viel Druck ist, so viel, ja, diese Hilflosigkeit und du versprichst dir, wenn sie wieder auf dich zugeht oder wenn du sie wieder zurückbekommen kannst, dass sich dann dieses Chaos auflöst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau so ist das. Also ich glaube, meine Persönlichkeit definiert sich viel über sowas. Das hat immer mit Beziehung zu tun. Das hat immer mit, ich glaube, ich definiere mich über Beziehung. Und wenn irgendwas auseinandergeht, dann fühle ich mich hundeelend. Und deswegen auf Biegen und Brechen, ob das nun die alte ist oder eine neue oder irgendwer, das ist vollkommen egal. Hauptsache, ich bin emotional wieder so weit ausgeglichen, dass man zumindest erstmal wieder ein bisschen Ruhe hat. Weil ich kann es mit mir selber nur ganz schwer aushalten.
Gab es nach Trennungen von Partnerinnen schon mal solche Dinge wie, also jetzt abgesehen von Paula, da kommen wir ja gleich noch drauf, solche Schmierenkampagnen oder ich sag mal irgendein Nachtreten, Ex-Partnerinnen schlecht dastehen lassen vor Familie, vor Freunden. Hast du sowas gemacht?
Also, dass ich so richtige Schmierenkampagnen gemacht habe, nein, ich habe mir das dann immer selber schön geredet, ja, die Frauen sind ja schuld und dann habe ich vielleicht auch mit meiner Familie und mit Freundinnen drüber gesprochen. Aber es kann dann nochmal sein, dass ich mit den Frauen dann selber nochmal Kontakt hatte und habe die dann so weit runtergeredet, um mich selber größer zu machen und habe die so fertig gemacht, dass die letztendlich auch gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, als mich einfach zu blockieren. Und das gab mir dann Bestätigung, okay, geschafft.
Es ist quasi ein Ziel, dass sie dich blockiert.
Ich glaube, das setze ich mir unbewusst, weil dann komme ich nicht mehr an die dran. Ich kann sie nicht mehr manipulieren, ich kann sie nicht mehr zu meinen Zwecken missbrauchen, sie ist dann einfach weg. Gut, wenn ich das will, dann kriege ich natürlich auch Mittel und Wege, um da wieder dran zu kommen, aber eigentlich tut sich jede Frau einen Gefallen daran, wenn sie mich blockiert.
Weißt du, wie es deinen ehemaligen Partnerinnen heute geht?
Ich weiß von einigen Frauen, die danach kein leichtes Leben hatten. Es gab welche, die sind sogar in stationärer Therapie gewesen. Es gibt andere, die sind in psychologischer Therapie. Ich glaube, es gibt leider keine Frau, die, wenn es eine gewisse Zeit überschritten hat, sind die Frauen nie so weggekommen, dass es denen nach der Trennung gut geht, weil ich immer irgendwie in Erinnerung bleibe.
Was macht das mit dir?
Früher war mir das egal, wenn die Frauen dann nochmal Kontakt zu mir aufgenommen haben oder ich nochmal zu denen oder es gab nochmal irgendwie welchen dann und die haben mir das erzählt, dann hat mich das kalt gelassen. Und jetzt, wo ich anfange, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, ist das schon nicht schön. Gerade weil da auch echt Frauen bei waren, die dafür gar nichts konnten und die es gut mit mir gemeint haben. Was ich aber erst im Nachhinein verstanden habe. Also meine Ex-Frau hat es immer gut mit mir gemeint. Es gab eigentlich keiner, der es besser mit mir gemeint hat, aber da weiß ich zum Beispiel, dass die dann in therapeutische Behandlung musste.
Habt ihr noch Kontakt?
Nein, das habe ich mir dann selber verbaut in dem... Also... Nach der Trennung haben wir uns eigentlich eine Zeit lang wieder gut verstanden und dann kam irgendwann die Scheidung und nach der Scheidung haben wir uns sogar umarmt und haben lockeren Kontakt gehabt. Aber irgendwann gab es mal wieder irgendeine Situation, auf die wir aufeinander getroffen sind und da habe ich sie dann so runtergemacht, dass sie mich blockiert hat und dann, wenn es nochmal irgendwas gibt, was ich mit ihr klären muss, dann also die will mit mir überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da ist aber auch Paula mit dran beteiligt, die sie nach der Trennung dann kontaktiert hat und hat der das alles das Schlimme erzählt und so.
Okay, dann wie gesagt, zu Paula kommen wir ja gleich. Was mich noch interessieren würde, wir sind ja in Kontakt gekommen, weil du von dir selbst sagst, dass du narzisstische Züge hast oder ein Narzisst bist und Paula... Eine Person, die ebenfalls Narzisstin ist, aber die du als noch extremer ausgeprägt beschreibst als dich selbst. War dir das in diesen Beziehungen vor Paula bewusst, dass du Narzisst bist?
Ich habe schon immer das Gefühl, dass ich ein bisschen anders bin und dass ich meinen eigenen Kopf habe. Es gab viele Leute, die mir immer auf den Kopf zugesagt haben, du bist ein Narzisst und ich habe dann darüber gelacht und habe das abgetan. Ich habe immer gewusst, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, das schon, weil ich habe andere gesehen, wie die ihre Beziehung führen oder wie die in Stresssituationen reagieren oder sonstiges oder wie sie mit Kritik umgehen.
Aber dass du Narzisst bist, kam für dich wirklich nicht in Frage,
Nein.
oder?
Das Problem war ja nicht ich, das waren ja immer die anderen. Also es war immer sehr gut, auch wenn ich an irgendwas schuld war, das dann so zu drehen. Also vielleicht habe ich meine Anteile gehabt, ja, aber A braucht das keiner wissen und B war sowieso der andere dann. Also habe ich mir selber eingeredet. Ich habe da jetzt keine großen Schmierenkampagnen gemacht oder sowas, aber ich für mich selber musste im Kopf klammern, ja, dann war es halt deine Schuld.
Also ich meine, das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass man wirklich ein Leben führt, in dem man niemals an irgendetwas Schuld trägt. Warum ist das so wichtig? Was ist schlimm daran, an etwas schuld zu sein?
Das hat, glaube ich, auch mit der Kindheit zu tun. Ich bin an so vielen Sachen schuld gewesen und habe Schläge gekriegt für Sachen, für die ich auch gar nichts konnte, sondern einfach, weil es die Gegebenheiten waren. Und deswegen versucht man dann als Erwachsener alle Schuld von sich zu weisen, weil Schuld immer irgendwelche negativen Auswirkungen hat.
Aber es drohen dir ja jetzt zumindest keine Schläge mehr von deinen Eltern.
Schläge nicht, aber Kritik unter anderem. Also Kritik ist ja, kann ich auch nicht mit umgehen.
Was passiert, wenn man dich kritisiert?
Das kommt immer darauf an, wer mich kritisiert. Wenn das ein Chef ist und da stehen 10 Leute bei, dann tue ich natürlich so, als wenn mich das überhaupt nicht stört und ich da super mit zurechtkomme und ich bin reflektiert und ich sage, ja, okay, ich werde daran arbeiten. Wenn das meine Schwester macht oder ein Freund oder irgendjemand, der mir nahesteht, bin ich ziemlich angepisst.
Und dann?
Dann fange ich an zu reden und meine größte Waffe sind schon immer die Worte gewesen. Und derjenige weiß hinterher gar nicht mal, worum es geht, weil ich ihn so in Grund und Boden gelabert habe. Dass der ganz
Verstehe.
vergessen hat, dass er mich mal kritisiert hatte, dass das eigentlich der Ursprung gewesen ist.
Ja, also da gibt es auch einen Fachbegriff für
Der wäre.
Monologisieren.
Das trifft zu.
Machst du das bewusst?
Nein.
Okay. Also das passiert auch einfach so, weil wieder dieser Druck innen so stark ist, ich habe Kritik bekommen, das muss weg.
Ich versuche alles kaputt zu reden und deswegen wiederhole ich mich auch immer und ich drehe mich im Kreis und das mache ich nicht um den anderen, sondern das tue ich, um mich zu rechtfertigen. Ich wiederhole Dinge einfach, weil ich das Gefühl habe, manche Dinge kommen beim Gegenüber nicht an. Also wiederhole ich das immer wieder und immer wieder und immer wieder, damit das auch ja ankommt, was mir wichtig ist. Und das hat bislang, ich glaube, jede Frau gesagt, hör auf, immer alles kaputt zu reden, hör auf immer. Und ich, manchmal, wenn ich Gespräche führen will, sage ich auch, komm, lass uns mal 2 Minuten reden. Und aus diesen 2 Minuten werden dann 30 Minuten, weil ich die ganze Zeit Monologe halte. Es geht gar nicht um Dialog, es geht um Monolog.
Hat sich da schon mal jemand gegengestellt? Gab es da schon mal jemand, der gesagt hat, Richard, pass mal auf, mein Freund, aber das ist doch Quatsch, was du hier gerade treibst? Können wir mal bei der Kritik bleiben?
Das schafft keiner. Also es ist ganz schwer, mich sprachlos zu machen. Es gab vorhin eine Situation im Vorgespräch, wo du mich gefragt hast, ja, und dann weißt du, sie lügt. Und? Da hab ich keine Antwort gehabt. Aber ansonsten. Du stellst mir eine Frage und ich laber dich so voll, dass du hinterher gar nicht mehr weißt, was überhaupt die Frage gewesen ist. Wenn ich das möchte.
Und das hat mit jeder, das funktioniert immer.
Aber nicht bewusst. Sondern man geht immer wieder in diese Rechtfertigung, man muss alles 10-mal erklären, einfach.
Sag mal, wir haben ja eingangs gesprochen über deine früheren Beziehungen und dass du selbst von dir auch sagst, dass du narzisstisch bist.
Ja.
Ist dir das erst in der Beziehung mit Paula aufgefallen, dann so richtig?
Na, angefangen aufzufallen ist es mir in der Beziehung davor schon, dass ich denke, also ich glaube, ich weiß es nicht genau, ob sie Narzisstin war oder nicht. Die Beziehung war aber auch sehr toxisch und sehr katastrophal. Das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, geht das jetzt wirklich alles nur von der Frau aus oder bin ich vielleicht auch mit dran beteiligt? Heute weiß ich, dass das nicht meine Schuld war, die Frau, die war wirklich nicht normal. Aber in der Beziehung merke ich jetzt schon, oder ist mir bewusst geworden, wie manipulativ ich bin, wie viel ich Kontrolle haben will. Also gerade die Beziehung hat mir in vielen Sachen die Grenzen gezeigt, aber auch wer ich selber bin und was ich bin vor allem. Und ich bin, glaube ich, Narzisst, wie am Buche steht. Also nicht glaube, ich bin, wenn ich darüber nachdenke, über alles, was ich, es fing irgendwann an, dass ich darüber nachgedacht habe, welche Verhaltensweisen Paul an den Tag legt, bis mir dann, also ich fing dann sogar an, ich habe dann irgendwie, ich glaube, sie ist Narzisstin oder so, dann fing ich an, Hörbücher zu hören von Pablo Hagemeyer heißt er, der ist ja, ne, lebt selber in einer toxischen Beziehung, ist aber auch selber Narzisst. Und ich wollte mir einfach, das ging glaube ich 8 Stunden dieses Buch und ich habe das verschlungen und der hat darüber erzählt, über seine Klienten und bis ich das alles auf Paula projiziert habe und denke, ja, das kenne ich aus meiner Beziehung, das kenne ich, dann habe ich dieses Buch aber nochmal gehört und denke, Moment mal, das kennst du doch irgendwo anders noch her. Das bist ja auch du, du bist genauso Manipulator, du bist... Und dann habe ich versucht, in Streitigkeiten zu beobachten, dass ich wirklich alles so lenke, wie ich das haben möchte. Und da ist mir das erstmal wirklich richtig bewusst geworden. Und jetzt versuche ich eigentlich in jeder Situation, die ich tue, versuche ich darauf zu achten, ob das, bin ich das wirklich oder ist das jetzt der andere Anteil?
Und zu welchem Ergebnis kommst du da?
Dass ich am Tag 100-mal hin und her switche zwischen der einen Persönlichkeit und der anderen und ich da eigentlich, ich habe das nicht und ich kann das nicht kontrollieren. Es kommt immer darauf an, welche Trigger ich habe. Also in alltäglichen Situationen bin ich der Normale, dann bin ich kein Narzisst. Wenn ich einkaufen gehe oder sonstiges, bin ich ein ganz normaler Mensch wie jeder andere. Aber wenn ich vor Herausforderungen gestellt werde oder wenn ich vor allem mit mir selber irgendwie alleine bin und irgendwelchen emotionalen Dingen ausgesetzt bin, dann merke ich schon, wie ich ständig hin und her switche. Und das war mir früher nie bewusst. Früher habe ich es immer abgetan mit depressiven Verstimmungen oder hast einen schlechten Tag oder solchen Sachen.
Wenn du jetzt dir darüber bewusst geworden bist, guckst du dann auch nochmal anders zurück auf die vorigen Beziehungen?
Nicht über alle. Das wird sich, glaube ich, nie verändern. Manche Beziehungen sind mir komplett egal. Die Frauen sind mir egal. Was da passiert ist, ist mir egal. Aber so vereinzelte Sachen, gerade so, wo ich ein richtiges Arschloch gewesen bin und richtig meine Macht ausgespielt habe, das oder meine vermeintliche Macht, ich habe ja nie Macht gehabt, ich habe nur mal das Gefühl gehabt, ich muss Macht haben. Und gerade wenn ich dann mitkriege, wie die Frauen gelitten haben, das tut mir dann schon leid.
Also du bereust das auch? Oder Reue ist zu viel?
Ich weiß, was ist, also vielleicht mal vereinzelt für ein paar Sekunden, also ich weiß auch, was Empathie bedeutet, ich habe auch Empathie, ich habe nur nicht Empathie für jeden, wo ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, was stimmt mit mir nicht, also ich hatte mal eine Freundin, die ist neben mir, ist die, da kann ich mich dran erinnern, die ist hingefallen und jeder andere wäre sofort hinterher, weil es hat mit Empathie zu tun und ich habe dann nur da runter geguckt und denke, ups. Also da war, dass ich mich gefragt habe, was ist los? Oder wenn meine Schwester zum Beispiel vor mir steht und weint.
Würdest du sagen, dass du deine Empathie ein- und ausschalten kannst?
Ja, aber sie ist grundsätzlich eigentlich viel ausgeschaltet. Also ich kann Empathie empfinden, aber kann ich es ein- und ausschalten? Unbewusst. Also bewusst kann ich sowas alles nicht steuern. Ich überlege gerade, ob ich wirklich Empathie... Ist Reue und Empathie dasselbe? Nee, Empathie ist ja Einfühlungsvermögen.
Naja, also ich weiß nicht, wenn ich Reue empfinde, dann gibt es Situationen, die mir wieder und wieder durch den Kopf gehen, wo ich mich wirklich schlecht fühle, dass ich etwas getan habe. Und selbst wenn ich mich bei... Oder wenn ich die Person um Entschuldigung gebeten habe, ist es irgendwie für mich selber noch nicht gut damit. Es ist mir extrem unangenehm, dass das passiert ist, dass ich diese Dinge gesagt oder getan habe. Und ich würde es am allerliebsten ungeschehen machen. Das ist Reue. Und zwar nicht, um damit irgendeinen Zweck zu verfolgen, um irgendwas dann wieder möglich zu machen, was dann nicht mehr, was vorher nicht möglich wäre, sondern wirklich, weil ich für mich empfinde, dass ich mich falsch verhalten habe.
Das sind dann vielleicht Momente, die flackern kurz auf. Es fällt mir sehr schwer zu differenzieren zwischen Reue und Mitleid und also diese ganzen negativen Emotionen, die kann ich. Mitleid habe ich auch, wenn Leute vor mir sitzen und weinen, dann sehe ich die weinen und ich kann verstehen, warum die weinen und kann das Problem vielleicht auch verstehen, aber alles auf rationaler Ebene. Ich kann mich nicht emotional da reinversetzen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, der und der ist gestorben, dann ja, tut mir leid.
Mhm. Sag mal, ich würde gerne noch so ein paar, also wir sind ja eigentlich schon dabei, so ein paar Klischees über Narzissten durchzugehen. Also Empathie ist ja sicherlich eines davon. Du sagst, du kannst das.
Es kommt immer darauf an, wie nah mir die Leute sind und in welcher Situation. Aber ich glaube schon, dass ich Empathie anders empfinde als
andere Menschen.
Ja.
Ja. Ich frage einfach mal so ein paar Themen ab. Würdest du sagen von dir, dass du sehr selbstverliebt bist?
Ich glaube, das ist das Bild, was die Allgemeinheit über Narzissten hat. Und ich glaube schon, gerade wenn sich jemand mit mir anlegt, dann, ich bin sowieso besser als du und ich bin größer als du. Und wenn nicht, dann zeige ich dir, dass ich es bin. Aber im Grunde genommen sind wir, oder ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich für alle spreche, ein kleines Kind, was einfach nur eine Fassade aufgelegt hat oder eine Maske aufgesetzt hat. Aber dass ich jetzt, ich glaube, kein Narzisst liebt sich selber. Also sonst wäre er nicht so, wie er ist, glaube ich.
Was ist mit dem Thema Sucht? Man sagt ja auch, dass Narzissten sehr häufig zu Suchtmitteln greifen.
Ja, ich war früher, habe ich viel Drogen genommen. Ich habe viel Alkohol getrunken. Bei Drogen ist das Problem, dass man viel Dreck kriegt. Alkohol, durch meine Vergangenheit als Kind, bin ich nicht so der Fan von. Hat sich leider dann irgendwann dazu entwickelt, dass ich vom Arzt Schlafmittel verschrieben gekriegt habe, wo ich dann nicht mehr von runtergekommen bin. Also ich bin schlafmittelabhängig. Seit 13 Jahren. Also es war schon mal schlimmer. Also da habe ich dann wirklich 5 Stück genommen zum Schlafen. Mittlerweile habe ich so viel Disziplin, dass ich maximal eine nehme.
Was ist mit so Themen wie riskantem Verhalten im Alltag? Also zu schnelles Autofahren oder riskante Sportarten?
Überhaupt nicht. Ich fahre wie ein Rentnerauto. Ich versuche, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, wo ich irgendwie Schaden erleiden könnte oder außer, dass ich mich halt so in eine schwierige Situation begebe. Ich weiß nicht, ob das zählt. Also ich mache halt immer und überall Ärger.
Also wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn ich bei der Behörde irgendeine Entscheidung kriege, mit der ich nicht einverstanden bin, dann nehme ich diese Behörde auseinander. Und wenn ich mir einen Vorgesetzten nehme und davor den Vorgesetzten und davon, ich mache das so lange, bis ich meinen Kopf durchgesetzt habe. Und das schaffe ich auch immer.
Stehen dir Sonderrechte zu?
Im gewissen Teil vielleicht, weil ich einen Schwerbehindertenausweis habe, aber ansonsten.
Aber glaub, also ist das so ein bisschen der Gedanke? Andere Leute müssen sich dem Gesetz fügen, aber nee, du nicht?
Ob ich Sonderrechte habe, so würde ich das nicht sagen, sondern dass ich vielleicht mehr Wissen als andere Leute habe, um mir das zu fordern, was mein Recht ist. Und ich fordere, dass man, also gerade wenn ich merke, die handeln irgendwie nicht nach dem Gesetz oder nicht so, wie es sein muss, dann bringe ich die dazu. Dass, und dann nehme ich die ganzen Gesetzestexte auseinander, dann werde ich auch hobbymäßiger Jurist oder sowas.
Also du hast jetzt in dem Sinne keine Sonderbehandlung verdient, sondern...
Dass ich recht habe. Aber ist das...
Ob du objektiv recht hast oder nicht, ist aber egal, oder?
Nee, ich mache das schon so, dass ich dann auch weiß, dass ich recht habe, damit ich hinterher nicht im blöden Licht dastehe, wenn was Gegenteil behauptet wird. Sonderrechte. Als Kind wurde mir oft gesagt, also auch von sämtlichen Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, oder auch mit Jugendamt oder mit wem, dass ich immer geglaubt habe, ich bin was Besseres. Also, dass ich immer gedacht habe, ich bin zu was, dass die ganze Welt nur auf mich gewartet hat. Also...
Gab es da auch so Fantasien, dass du mal irgendwann berühmt...
Aber dass ich immer gedacht habe, in diesen Berufen, ich habe ja nun leider sehr viel ausprobiert, in den Berufen, wo ich arbeite, dass ich es da mal gerade in dieser Firma weit bringen werde. Aber in diesen Firmen habe ich es nie so weit gebracht, genauso wie meine Liebesbeziehung auch nicht. Und zwar habe ich es dann irgendwann so über die Stränge geschlagen, dass die mich rausgeschmissen haben. Immer.
Richard, jetzt haben wir ja wirklich viel und intensiv über deine Beziehungserfahrung gesprochen und über all das, was dein Leben bisher geprägt hat, auch deine Kindheit. Was machst du jetzt mit all diesen, ich sag mal, noch recht neuen und jungen Erkenntnissen über dich? Was verändert das in deinem Leben?
Dass ich gerade noch mehr leide, als ich sowieso schon tue, weil mir, ich bin jetzt halt auch 40 und jetzt werden mir viele Dinge erst bewusst und die muss ich sortieren und ich weiß eigentlich auch gar nicht, wer ich selber bin oder was ich bin oder ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Und wenn du jetzt mal überlegst, wo würdest du gerne in 2, 3 Jahren stehen, an welchem Punkt? Was soll anders sein als heute?
Das finde ich in Bewerbungsgesprächen auch schon immer so interessant, wenn man gefragt wird, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich morgen um diese Zeit mache.
Wovon ist das denn abhängig, was du morgen um diese Zeit machst? Oder nächsten Monat?
Dass ich selber nicht weiß, was mir morgen wieder für eine Scheiße einfällt, was ich. Vielleicht gehe ich morgen einkaufen, mir läuft die Frau meines Lebens über den Weg und dann ist schon wieder mein ganzer Plan von Arsch oder. Es ist anstrengend, mit mir selber zu leben, weil ich. Also, wo möchte ich mich sehen? In 5 Jahren möchte ich mich sehen, verheiratet in einem schönen Haus, mit einem Beruf, der mir viel Geld bringt. Und ich glaube auch, dass ich das verdient habe, aber ich weiß auch, dass es vollkommen unrealistisch ist. Gut, ich habe einen Beruf, der ist gut und der ist auch, ne, aber solange ich nicht eine Therapie mache und mit mir selber im Reinen bin, wird auch das mit einer Beziehung niemals funktionieren und ich weiß nicht, ob eine Beziehung überhaupt jemals funktionieren wird.
Aber du wünschst dir das.
Natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Es gibt auch Phasen in meinem Leben, wo ich einfach sage, ich bleibe jetzt alleine, ich mache nur für mich. Das hält dann eine Woche an oder 2 oder 3 und dann fühle ich mich alleine. Ich kann nicht alleine sein. Da muss ich mich mit mir selber beschäftigen und das weiß ich nicht, ich brauche einfach Austausch, ich brauche Kommunikation und ich brauche. Aber anders als mit Freunden, Freunde, ja, habe ich überhaupt richtige Freunde, ich weiß es, nee. Also ich habe Leute, mit denen ich sprechen kann, situationsbezogen und wenn ich sie gerade brauche. Wenn jetzt ein Freund auf mich zukommen würde und sagen, also ein Freund, ich habe jetzt hier ein Problem, lass uns mal sprechen, dann merke ich richtig innerlichen Widerstand, wie ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber derjenige hat sich Tag vorher mit mir 2 Stunden über meine Probleme unterhalten. Mir ist es vorgestern aufgefallen. Ich habe mit einer Freundin telefoniert. 2 Stunden habe ich meine Probleme erzählt, mal über mich. Und da hat sie einen Beisatz gesagt: Ja, bei mir ist gerade das und das. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Weil das geht jetzt gar nicht um mich. Also, es dreht sich eigentlich immer alles nur um mich. Und das ist anstrengend, dafür zu sorgen, dass man auch immer das alles sich nur um einen dreht.
Richard, ich möchte sagen, ganz vielen Dank, dass du ja so viel preisgegeben hast von dem, was in dir vorgeht und wie dein Leben bisher verlaufen ist. Ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch mitunter gar nicht so leicht war und sah zumindest manchmal auch so aus, als ob du sehr mit dir gerungen hast, wie viel du von dem, was in dir passiert, auch verbalisierst und nach außen bringst. Also vielen Dank.
Ja, bitte.
Wie geht's dir jetzt so damit?
Jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade darüber nachgedacht, dass gleich alles vorbei ist und ich wieder nach Hause fahre, mein altes Leben, was absolut scheiße ist und ich wieder alleine zu Hause rumsitze und wieder vor mir her vegetiere und dieses Grandiose, was man im Kopf hat, ist.
Im Moment nicht da.
Nein. Ich möchte aber den Frauen hier noch was mit auf den Weg geben, weil du da irgendwie eine Frage gestellt hast, ob ich irgendwelchen Leuten noch was sagen möchte, was toxische Beziehungen angeht.
Also wenn du da noch Themen hast, über die wir noch nicht gesprochen haben, sehr gerne.
Also wie ich vorhin mal kurz angesprochen habe, wenn jemand in eine neue Beziehung einsteigt und die Intuition meldet sich und das Bauchgefühl ist überhaupt nicht gut, dann sollte man das sein lassen. Also jeder sollte auf sein Bauchgefühl vertrauen. Und wenn sich irgendwas scheiße anfühlt, dann wird es auch scheiße. Das ist so. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, es könnte in eine toxische Beziehung irgendwie reinrutschen oder irgendwas ist unpassend, dann am besten so schnell wie möglich den Exit nehmen und nicht erst warten, bis man emotional so darin gefangen ist, dass man sich selber zerstört. Also so schwer es vielleicht am Anfang auch sein mag, wenn man ein ungutes Gefühl hat, einfach weitersuchen.
Das heißt aber ja mit anderen Worten, also wenn ich das mal jetzt ganz heftig zuspitze, würdest du ja auch sagen, Frauen da draußen, tut euch einen Gefallen und kommt nicht mit mir zusammen.
Also da keine von den Frauen wahrscheinlich behaupten würde, ich habe mit ihm eine sehr ausgeglichene und schöne Beziehung, nein, kann ich nicht empfehlen.
Und gleichzeitig wird der Tag ja kommen, an dem du da draußen wieder versuchst, jemanden von dir zu überzeugen, oder?
Ja, aber vielleicht bin ich dann wirklich der Bessere, der sich jetzt eingestanden hat. Ich habe ja ein Problem. Und jetzt wird alles anders. Und jetzt habe ich die Frau fürs Leben gefunden.
Ja, also ich verstehe, dass das, also ich finde, sehr deutlich ist geworden, wie sehr oder wie stark dein Wunsch danach ist. Und wie wichtig dir das ja auch ist, mit jemandem in einer guten Paarbeziehung zu sein. Nur du weißt nicht so richtig, wie das geht.
Nee, ich habe aber auch durch die vergangenen Sachen nicht gelernt. Also doch, ich kenne diese ganzen Sachen, dass man sagt, man muss kompromissbereit sein und miteinander sprechen. Und ich weiß in der Theorie alles, wie das funktioniert.
Aber in dem Moment geht's nicht, ne?
Nein. Und jeder, der mit einem Narzissten irgendwie in einer Beziehung steckt, dem sollte gesagt sein, er ist nicht schuld. Er ist nicht schuld an dem Verhalten, er kann nichts dafür, er kann den Narzissten auch nicht beeinflussen, er ist einfach so, wie er ist. Auch wenn dieses Schuldumkehr mal kommt, du bist ja an allem schuld, man liest dann im Internet auch so schöne Tipps, wie dass man dann sagt, wenn der Narzisst einen beleidigt und abgeht und sonstiges, ja, ich danke dir jetzt sehr für deine Meinung. Es bringt überhaupt nichts, also es ist, man
gibt verarscht. Gibt es nichts, was die Frauen, also würde an dem Ausgang der ganzen Sache nichts ändern? Also wäre so jemand attraktiv für dich, der alles, was er eigentlich ist und was ihn ausmacht, sozusagen aufgibt und ein willenloses Stück Fleisch ist, das genau immer das tut, was du gerne hättest?
Nein, das gibt's auch nicht.
Also, weil ich meine, du lernst ja Frauen auch kennen und das sind eigenständige Persönlichkeiten und irgendwas findest du an denen ja gut.
Mhm.
Aber das kann morgen anders sein, ne? Egal, ob die sich tatsächlich verändern oder nicht verändern, oder?
Mhm.
Sag mal, wenn jetzt jemand, also du hast ja gerade gesagt, du möchtest alle Frauen davor warnen, sozusagen in Beziehung mit narzisstischen Menschen zu sein oder zu bleiben. Hättest du irgendwie noch so, ich weiß nicht, so Top 3 Tipps für die Dating-Phase? Was wären so die Dinge, wo du sagst, da würde ich echt das Weite suchen, wenn das passiert?
Also als allererstes kommt die Intuition. Wenn man der nicht vertraut, die stimmt immer. Immer. Das zweite ist, wenn das Gegenüber nach ein oder zwei Wochen schon ankommt und von großer Liebe spricht, absoluter Bullshit. Und das dritte ist, wenn man jemanden kennenlernt, der sofort damit anfängt, ja, meine Ex-Partner sind ganz schlimm gewesen. Das ist, glaube ich, auch so eine riesen Red Flag, die man, weil jeder trägt immer Anteile an Beziehungen, wenn die schief laufen. Aber wenn jemand gleich von Anfang an schlecht über seine Ex-Partner spricht, das ist ein No-Go.
Richard, vielen Dank.
Ja, bitte.
Im Gespräch zeigt sich, wie Richard zwischen seinem vulnerablen und dem grandiosen Selbstschema hin und her pendelt und Antworten teils innerhalb eines Satzes nochmals überdenkt. Das macht das doppelte Selbstschema nach Rainer Sachse eigentlich ganz gut sichtbar. Dieses beschreibt, dass narzisstische Menschen zwischen einem idealisierten, grandiosen Selbstschema und einem tief verunsicherten, vulnerablen Selbstschema wechseln. Diese beiden Anteile entwickeln sich häufig bereits in der Kindheit und sind eine Bewältigungsstrategie, um mit Ablehnung und Unsicherheit umzugehen. Dinge, die wir ja auch in Richards Kindheitsgeschichte wiederfinden. Und in Momenten des Erfolgs oder der Bewunderung wird das grandiose Selbstschema aktiviert, während in Situationen von Kritik oder Versagen das vulnerable Selbstschema dominiert. Und die damit einhergehenden unangenehmen Gefühle wollen narzisstische Menschen so schnell wie möglich wieder wegmachen, durch etwas anderes ersetzen. Beide Anteile können nicht gleichzeitig aktiv sein, was zu einer inneren Spannung führt, die sich dann auch in zwischenmenschlichen Beziehungen widerspiegelt und die Automatismen mitbringt, die Richard nicht steuern kann. Es wird ebenfalls deutlich, wie tiefgreifend diese Störung Richards Denken und Fühlen beeinflusst, wenn er über Reue und Empathie spricht oder darüber, dass es ihm unmöglich ist, negative Emotionen selbst zu regulieren. Dieser innere Druck, schnell eine neue Partnerin zu finden, um die Gefühle zu verdrängen, steigt ins Unermessliche. Eine neue Beziehung verspricht ihm Ablenkung und jedes Mal die Hoffnung, dass es diesmal die eine, die richtige sein könnte. Richard weiß, dass er anders fühlt als andere Menschen und dass er eben die Automatismen in seinen Reaktionen nicht steuern kann. Als ich ihn dann fragte, was Liebe für ihn bedeutet, wurde klar, Liebe bedeutet für Richard, er selbst sein zu können. Die Partnerin bleibt dabei völlig außen vor. Deshalb kommt Richard auch selbst zu dem Schluss, dass er keiner Frau empfehlen kann, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Richard wünscht sich aber eine Partnerschaft. Er wünscht sich ein gutes Leben und einen stabilen Job, doch er weiß auch, dass ihm das ohne Therapie nicht gelingen kann. An den Erfolg einer solchen Therapie glaubt er allerdings kaum. Ich habe Richard nach der Aufnahme gesagt, dass ich unheimlich gerne in ein paar Jahren ein erneutes Interview mit ihm führen würde, wenn er sich einer Therapie unterzogen hat, um dann über seine Entwicklung zu sprechen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, es gibt wissenschaftlich belegte Therapieverfahren, die bei narzisstischer Persönlichkeitsstörung helfen können. Das sind zum Beispiel die klärungsorientierte Psychotherapie nach Rainer Sachse oder die Schematherapie. Leider wird oft behauptet, Narzissmus sei nicht behandelbar. Das ist nicht wahr. Solche Mythen verhindern, dass Betroffene wie Richard sich Hilfe suchen. Allerdings möchte ich nicht verschweigen, dass viele Narzissten gar keine Therapie machen oder sie dann auch schnell wieder abbrechen. Manche suchen Hilfe aufgrund von Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Sucht, wobei die narzisstische Störung selbst oft unbehandelt bleibt. Wenn ihr in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person seid, ganz gleich, ob als Partnerin, Kind, Freundin oder Kollegin, möchte ich deutlich sagen, ihr könnt den Narzissten nicht verändern. Das kann er nur selbst, wenn er es wirklich, wirklich will, wenn er sich professionelle Hilfe dabei sucht und am Ball bleibt. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten hören sollten, nämlich bei denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich bitte deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen mir ebenfalls sehr dabei, den Podcast bekannter zu machen und mehr Menschen damit zu erreichen. Für dich ist es vielleicht nur ein Klick, aber für die betroffene Person kann es den entscheidenden Unterschied in ihrem Leben machen. Ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Ich bin selbst Betroffene und ich kenne somit auch beide Seiten. Wenn dich diese Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht alleine. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg da heraus. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald, deine Jennifer.